Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Startup-Rechts-Podcasts. Ich weiß, dass ihr schon gespannt auf die neue Episode wartet. Heute nehme ich mir definitiv die wichtigsten juristischen Entwicklungen für 2025 vor. Und ich versichere euch, da kommt einiges auf uns zu. Von der längst überfälligen KI-Regulierung bis hin zur Umsetzung von MiCA. Die Startup-Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Nach den turbulenten letzten Jahren mit Zinswende und Investitionszurückhaltung werden wir zweifellos eine spannende Trendwende bei Risikokapital am Markt erleben. Besonders entscheidend wird die zunehmende Emanzipation Europas von den USA und deren konkrete Auswirkungen auf unsere digitale Wirtschaft sein. Diese weitreichenden Entwicklungen werden die Startup-Landschaft fundamental verändern. Und genau deswegen werde ich euch heute die wichtigsten Trends und ihre rechtlichen Implikationen sehr präzise aufzeigen. Also macht es euch bequem. Ich garantiere euch eine wirklich packende Reise durch die juristische Zukunft der Startup-Welt. Lasst uns als erstes einen genaueren Blick auf das Investitionsklima 2025 werfen. Nach der extremen Zurückhaltung der letzten Jahre sehen wir endlich wieder Licht am Ende des Tunnels. Die Zinswende scheint weitgehend verdaut und die Märkte haben sich auf das neue Normal eingestellt. Besonders spannend ist, dass wir eine deutliche Verschiebung bei den Bewertungsmaßstäben beobachten. Die Zeiten der astronomischen Multiplier sind definitiv vorbei. Stattdessen sehen wir eine verstärkte Fokussierung auf solide Unit Economics und nachhaltige Geschäftsmodelle. Das mag für einige ernüchternd klingen, ist aber eigentlich eine gesunde Entwicklung. Was mir in Gesprächen mit Investoren immer wieder auffällt, der Trend geht klar zu einem balancierteren Ansatz zwischen Wachstum und Profitabilität. Die Growth at all costs Mentalität ist passé. Stattdessen werben Startups, die einen klaren Weg zur Profitabilität aufzeigen können, deutlich attraktiver für Investoren. Ein spannender Trend ist auch, dass Corporate Venture Capital immer wichtiger und bedeutsamer wird. Viele große Unternehmen haben die schwierige Zeit genutzt, um ihre Investmentstrategie neu aufzustellen und wollen jetzt als strategische Partner für Startups mitmischen. Das bringt nicht nur neues Geld, sondern auch super Industrie-Know-how und Zugänge zum Markt. Parallel dazu erlebt auch das klassische Venture Capital ein echtes Comeback. Die Fonds haben aufgeräumt und neue Gelder an Land gezogen. Aber Vorsicht! Die Due Diligence-Prüfungen sind heute viel strenger und detaillierter. Wer Geld haben will, muss richtig gut vorbereitet sein. Besonders spannend finde ich die Entwicklung im Bereich der alternativen Finanzierungsinstrumente. Revenue-Based Financing und Venture Debt haben stark an Bedeutung gewonnen. Das gibt Gründern mehr Flexibilität bei der Kapitalstruktur und ermöglicht es, Verwässerung zu minimieren. Was die Sektoren angeht, sehen wir eine klare Präferenz für B2B-Geschäftsmodelle, insbesondere in Bereichen wie KI, Klimatechnologie und digitaler Infrastruktur. Die Konsumentenmärkte sind zwar nicht tot, aber hier wird sehr genau auf die Customer Acquisition Costs geschaut. Für Gründer bedeutet das, ihr müsst eure Equity Story anders erzählen als noch vor ein paar Jahren. Realistische Prognosen, klare Meilensteine und ein überzeugender Weg zur Profitabilität sind jetzt die Schlüssel zum Erfolg. Das mag weniger sexy klingen als die großen Visionen der Vergangenheit, aber es schafft eine solidere Basis für nachhaltiges Wachstum. kommen wir zu einem der spannendsten und gleichzeitig komplexesten Themen für 2025, die KI-Regulierung durch den AI Act. Ich kann euch sagen, hier haben wir es mit einem echten Gamechanger zu tun, der die europäische KI-Landschaft grundlegend verändern wird. Der AI Act ist ja nun in trockenen Tüchern und bis 2025 müssen sich alle Unternehmen an die neuen Spielregeln halten. Was bedeutet das konkret? Zunächst einmal eine Kategorisierung eurer KI-Systeme. Die große Frage, die ich täglich von Startups höre, in welche Risikoklasse falle ich eigentlich? Lasst uns das mal durchgehen. Die meisten B2B-Anwendungen werden als minimal oder geringes Risiko eingestuft. Das ist erstmal eine gute Nachricht. Aber Vorsicht! Sobald ihr in Bereichen wie HR, Kreditscoring oder biometrischer Identifikation arbeitet, landet ihr schnell in höheren Risikoklassen mit entsprechend strengeren Auflagen. Was mir bei der Beratung von KI-Startups auffällt, die neue Regulierung schafft tatsächlich auch Chancen. Ja, ihr hört richtig. Die erhöhte Transparenzpflicht und die Anforderungen an Dokumentation und Testing können ein echter Wettbewerbsvorteil sein. Gerade gegenüber außereuropäischen Konkurrenten könnt ihr mit nachgewiesener Compliance und Vertrauenswürdigkeit punkten. Besonders spannend finde ich die Entwicklung im Bereich der KI-Governance. Startups müssen zwar neue Prozesse aufsetzen, aber das schafft auch Klarheit und Rechtssicherheit. Mein Tipp: Fangt frühzeitig an, eure Systeme und Prozesse entsprechend auszurichten. 2025 wird es dafür zu spät sein. Was die Kosten angeht, müssen wir ehrlich sein. Ja, die Compliance wird teurer. Aber es gibt auch hier gute Nachrichten. Die EU plant Unterstützungsprogramme speziell für KI-Startups. Außerdem sehen wir bereits erste spezialisierte Dienstleister, die Compliance as a Service anbieten. Das macht die Umsetzung auch für kleinere Startups machbar. Ein besonderes heißes Eisen ist das Thema Trainingsdaten. Die neuen Anforderungen an Transparenz und Nachverfolgbarkeit werden einige Geschäftsmodelle definitiv herausfordern. Aber auch hier entstehen neue Möglichkeiten. Ich sehe bereits innovative Startups, die sich auf die Bereitstellung compliant trainierter Modelle spezialisieren. Der Knackpunkt wird sein, wie streng die Behörden die neuen Regeln durchsetzen werden. Meine Prognose: Nach einer gewissen Schonfrist wird es ab 2025 wirklich ernst. Die ersten Bußgelder werden definitiv ein Wake-up-Call für die gesamte Branche sein. Bereitet euch also lieber früher als später gründlich vor. Übrigens, ein oft übersehener Aspekt: Die Regulierung wird auch den Markt für KI-Versicherungen deutlich ankurbeln. Wer in höheren Risikoklassen operiert, sollte sich schon jetzt intensive Gedanken über entsprechende Absicherung machen. Kommen wir zu einem Thema, das mir besonders am Herzen liegt: Mika und die Zukunft der Blockchain-Startups. Als jemand, der die Entwicklung seit Jahren begleitet, kann ich euch sagen, diese Regulierung wird ein echter Gamechanger für den europäischen Kryptomarkt sein. Endlich haben wir klare Spielregeln für Kryptoassets und das wird dem Markt den dringend benötigten Vertrauensschub geben. Wisst ihr, was das Beste daran ist? Die erhöhte Rechtssicherheit wird es traditionellen Investoren deutlich leichter machen, in den Markt einzusteigen. Ich sehe jetzt schon, wie Banken und Versicherungen ihre Blockchain-Strategien überdenken. Was bedeutet das konkret für Startups? Zunächst einmal müsst ihr eure Token klassifizieren lassen: Utility-Token, Payment-Token oder Asset-Reference-Token. Diese Unterscheidung wird crucial sein für euer Geschäftsmodell. Die gute Nachricht: durch die klaren Definitionen wisst ihr endlich, welche regulatorischen Anforderungen ihr erfüllen müsst. Auch beachtenswert findet ich die neuen Möglichkeiten im Security-Token-Bereich. Die Tokenisierung von realen Assets wird durch Mika quasi einen Turbo bekommen. Stellt euch vor, Immobilien, Kunstwerke, sogar ganze Unternehmensbeteiligungen können rechtssicher tokenisiert werden. Das öffnet völlig neue Märkte und Chancen. Ein weiterer Punkt, der oft übersehen wird, die Regulierung von Stablecoins. Ja, die Anforderungen sind streng, aber sie schaffen Vertrauen. Ich sehe hier enormes Potenzial für innovative Payment-Lösungen, besonders im B2B-Bereich. Was die Compliance angeht, müssen wir ehrlich sein. Ihr braucht ein solides Risk-Management, müsst eure Systeme dokumentieren und regelmäßig prüfen lassen. Aber seht es positiv. Diese Professionalisierung wird auch skeptische Geschäftspartner definitiv überzeugen. Ein besonders spannender Aspekt ist die Interoperabilität zwischen traditionellem Finanzsektor und der Kryptowelt. Mika schafft hier Brücken, die völlig neue Geschäftsmodelle ermöglichen. Denkt an hybride Finanzprodukte oder neue Trading-Plattformen. Was das Marketing betrifft, werden die Karten neu gemischt. Keine wilden Versprechungen mehr. Dafür aber endlich die Möglichkeit, reguliert und seriös für Kryptoprodukte zu werden. Das wird die Kundenakquise zwar anspruchsvoller machen, aber auch nachhaltiger. Mein konkreter Rat für 2025: Nutzt die Zeit bis dahin, um eure Compliance-Strukturen aufzubauen. Die ersten Monate nach Inkrafttreten werden entscheidend sein. Wer dann bereits compliant ist, kann sich einen erheblichen Wettbewerbsvorteil sichern. Die große Chance sehe ich übrigens im B2B-Bereich. Durch die erhöhte Rechtssicherheit werden viele Unternehmen ihre Blockchain-Strategien überdenken. Hier können agile Startups mit innovativen Compliant-by-Design-Lösungen punkten. Lasst uns über ein Thema sprechen, das 2025 garantiert noch heißer wird, als es jetzt schon ist. Datenschutz und Cybersecurity. Und glaubt mir, nach den massiven Datenlecks der letzten Jahre wird hier ordentlich nachgeschärft werden. Ist eine noch stärkere Verzahnung von Datenschutz und IT-Sicherheit. Die Zeiten, in denen man das getrennt betrachten konnte, sind endgültig vorbei. Die EU arbeitet bereits an einer Verschärfung der NIS2-Richtlinie, die auch kleinere Unternehmen stärker in die Pflicht nehmen wird. Herausfordernd wird es bei der Nutzung von KI-Systemen. Hier müsst ihr künftig nicht nur den AI Act beachten, sondern auch neue Datenschutzanforderungen. Die Datenschutzbehörden haben bereits angekündigt, dass sie die Verarbeitung von Trainingsdaten deutlich strenger prüfen werden. Was bedeutet das konkret für euch als Startup? Ihr werdet um ein professionelles Informations-Security-Management-System nicht mehr herumkommen. Ja, das kostet Geld und Ressourcen, aber es wird schlicht Voraussetzung sein, um am Markt bestehen zu können. Die gute Nachricht: Es gibt mittlerweile exzellente cloud-basierte Lösungen, die auch für kleinere Unternehmen erschwinglich sind. Ein Trend, den ich besonders spannend finde, ist Privacy-Enhancing Technologies. Technologien wie homomorphe Verschlüsselung oder Zero Knowledge Proofs werden 2025 zum Standard gehören. Wer hier früh einsteigt, kann sich einen echten Wettbewerbsvorteil sichern. Was die internationale Datenweitergabe angeht, wird es noch komplizierter. Nach dem Schrems III-Urteil, ja, das wird kommen, müssen wir uns auf noch strengere Anforderungen an Datenexporte einstellen. Mein Rat: Baut eure Infrastruktur von Anfang an so auf, dass ihr flexibel zwischen verschiedenen Cloud-Anbietern wechseln könnt. Eine weitere Entwicklung, die ich sehe, ist die zunehmende Bedeutung von Supply Chain Security. Ihr werdet nicht nur für eure eigene Security verantwortlich sein, sondern auch für die eurer Dienstleister. Das bedeutet, gründliche Due Diligence bei der Auswahl von Partner und regelmäßige Audits. Auch das Thema Incident Response wird noch wichtiger werden. Die Meldepflichten werden sich verschärfen und die Fristen werden kürzer. Ihr braucht einen klaren Plan, wie ihr im Ernstfall reagiert. Das muss sitzen wie eine Choreografie. Die Bußgelder werden übrigens auch nicht kleiner. Die Datenschutzbehörden haben Blut geleckt und die Strafen werden empfindlicher. Ein vernünftiges Privacy-Budget wird daher zum Muss. Rechnet mit mindestens 5-10% eures IT-Budgets für Datenschutz und Security. Meine konkrete Empfehlung für 2025: Macht Privacy und Security zu einem integralen Bestandteil eurer Unternehmensstrategie. Wer das als lästige Pflichtübung abtut, wird massive Probleme bekommen. Die gute Nachricht ist, ein hoher Datenschutzstandard wird zunehmend zum Verkaufsargument. Nutzt das! Kommen wir zum Digital Services Act, der 2025 richtig Fahrt aufnehmen wird. Und lasst mich euch sagen, das wird ein echter Gamechanger für digitale Geschäftsmodelle sein. Der DSA ist ja jetzt schon in Kraft, aber 2025 werden wir die ersten richtig spannenden Präzedenzfälle sehen. Was bereits klar ist, die Kategorisierung als Hosting-Provider oder Online-Plattform wird noch wichtiger. Je nachdem, wo ihr eingeordnet werdet, kommen massive Compliance-Anforderungen auf euch zu. Besonders interessant wird es für die Very Large Online Platforms, also die mit mehr als 45 Millionen Nutzern. Aber auch für kleinere Plattformen gibt es jetzt klare Spielregeln. Das Notice-and-Action-System muss wasserdicht sein und die Transparenzpflichten haben es in sich. Ihr müsst praktisch in Echtzeit nachweisen können, wie ihr mit illegalen Inhalten umgeht. Für Content-Moderation wird KI zwar unverzichtbar sein, aber, und das ist der Knackpunkt, ihr müsst die finale Entscheidung immer einem Menschen überlassen. Das bedeutet, ihr braucht gut geschultes Personal, das die automatisierten Entscheidungen überprüfen kann. Rechnet das in eure Personalplanung ein. Was ich besonders spannend finde, ist die neue Rolle der Trusted Flaggers. Wenn ihr eine Plattform betreibt, solltet ihr aktiv den Kontakt zu diesen zertifizierten Meldern suchen. Sie werden zu wichtigen Partnern in eurem Compliance-System. Die Werberegeln werden nochmal deutlich strenger. Targeted Advertising wird zwar nicht verboten, aber ihr müsst absolut transparent sein, wie ihr eure Zielgruppen definiert. Das Tracking von Minderjährigen wird praktisch unmöglich. Und glaubt mir, die Behörden werden das scharf kontrollieren. Ein unterschätzter Aspekt ist das Krisenmanagement. Der DSA verlangt konkrete Notfallpläne für systemische Risiken. Das betrifft nicht nur Desinformation, sondern auch Cybersicherheit und den Schutz von Grundrechten. Hier müsst ihr wirklich wasserdicht sein. Für Marktplätze und E-Commerce-Plattformen wird das Know-Your-Business-Customer-Prinzip zentral. Ihr müsst eure Händler gründlich prüfen und dokumentieren. Das bedeutet mehr Aufwand, aber auch mehr Rechtssicherheit. Und nebenbei, es schützt auch vor Produktpiraten und unseriösen Anbietern. Mein konkreter Rat für 2025: Investiert jetzt in eure Compliance-Systeme, baut ein ordentliches Risikomanagement auf und dokumentiert alles wasserdicht. Die Bußgelder können bis zu 6% des Jahresumsatzes betragen. Das kann existenzbedrohend sein. Noch was richtig Spannendes. Der DSA wird sehr wahrscheinlich neue Businesschancen mit sich bringen. Vor allem im Bereich Compliance as a Service wird's wichtig boomen. Clevere Anbieter, besonders die, die sich auf kleinere Plattformen fokussieren, können hier echt gute Deals machen. Das ist definitiv eine tolle Chance für innovative Legal Tech Startups. Werfen wir mal auf einen Blick auf ein heißes Thema, das 2025 ganz oben auf der Agenda steht: Europas Tech-Unabhängigkeit. Klar, im Moment sehen das viele nur als politisches Ding, aber das wird unsere Businessmodelle echt umkrempeln. Die weltweite Lage macht's einfach nötig, dass Europa digital auf eigenen Beinen steht. Was heißt das jetzt konkret? Also erstmal wird Europa ordentlich Geld in die Tech-Infrastruktur pumpen. Das betrifft besonders Cloud-Services, Chip-Produktion und KI-Entwickler. Da wird in den kommenden Jahren richtig viel investiert. Für euch als Startups ergeben sich daraus echte Chancen. Wer europäische Technologiealternativen entwickelt oder implementiert, wird von Förderprogrammen und einem wachsenden Markt profitieren. Besonders spannend wird der European Cloud Act, der europäische Cloud-Anbieter stärken wird. Die Zusammenarbeit mit US-Partnern wird komplexer, aber nicht unmöglich. Ihr werdet mehr Sorgfalt bei der Vertragsgestaltung walten lassen müssen. Datentransfers in die USA werden noch strenger reguliert. Der EU-US Data Privacy Framework wird zwar helfen, aber rechnet damit, dass ihr redundante Systeme in Europa vorhalten müsst. Was ich definitiv kommen sehe, eine Art digitalen Protektionismus. Die EU wird bei öffentlichen Aufträgen und kritischer Infrastruktur verstärkt auf europäische Anbieter setzen. Das gilt besonders für KI-Systeme und Cloud-Dienste. Wenn ihr hier positioniert seid, könnt ihr von diesem Trend profitieren. Medien-Startups müssen sich auf strengere Content-Regeln einstellen. Die EU will die Abhängigkeit von US-Plattformen reduzieren. Das bedeutet auch neue Chancen für europäische Content-Plattformen und Streaming-Dienste. Aber Achtung, die Anforderungen an Datenschutz und Content-Moderation werden höher sein als bei US-Anbietern. Ein unterschätzter Aspekt ist die Talententwicklung. Europa will seine eigenen Tech-Experten ausbilden und halten. Das wird den War for Talents noch intensiver machen, bietet aber auch Chancen für innovative Aus- und Weiterbildungskonzepte. Für Hardware-Startups wird es interessant. Die EU forciert den Aufbau eigener Chip-Produktion und Hardware-Kompetenz. Wenn ihr in diesem Bereich aktiv seid oder entsprechende Technologien nutzt, solltet ihr die European Chips Act-Initiative genau im Auge behalten. Mein Wort für 2025: Positioniert euch frühzeitig als europäischer Player. Macht eure Compliance und Datenhaltung EU-konform zum USP. Und vernetzt euch mit anderen europäischen Startups. Kooperationen werden wichtiger denn je. Was ich auch sehe: Der Trend zur technologischen Souveränität wird neue B2B-Geschäftsmodelle hervorbringen. Migrationsservices von US auf EU-Systeme, Compliance-Lösungen für den EU-Markt, europäische Software-Alternativen. Hier entstehen gerade spannende Märkte. Ein Thema, das 2025 richtig an Fahrt aufnehmen wird, ist die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Und ja, ich weiß schon, was viele von euch jetzt denken. ESG-Reporting, das betrifft doch nur die Großen. Aber lasst mich euch sagen, diese Zeiten sind vorbei. Die EU hat die Regulierungsschraube hier deutlich angezogen. Die Corporate Sustainability Reporting Directive wird auch für Scale-Ups und größere Start-ups relevant. ab 250 Mitarbeitern oder wenn ihr bestimmte Umsatzschwellen überschreitet, müsst ihr ESG-Kennzahlen reportieren. Und selbst wenn ihr noch kleiner seid, eure Corporate-Kunden werden diese Daten von euch einfordern. Was bedeutet das praktisch? Ihr müsst eure CO2-Emissionen tracken, und zwar nicht nur die direkten, sondern auch die in eurer Supply Chain. Softwareentwicklung ist da keine Ausnahme. Auch Serverhosting und Mitarbeitermobilität zählen. Rechnet damit, dass ihr dafür neue Tools und möglicherweise auch Expertise ins Team holen müsst. Der Social-Aspekt wird ebenfalls wichtiger. Diversity-Kennzahlen, faire Arbeitsbedingungen, auch bei Remote Work, all das müsst ihr systematisch erfassen und dokumentieren. Was bisher oft ein Nice-to-Have war, wird zum Must-Have. Besonders spannend wird das bei KI-Startups. Hier müsst ihr nachweisen, dass eure Algorithmen fair und diskriminierungsfrei arbeiten. Governance ist der dritte Pfeiler. Transparente Unternehmensführung, Risikomanagement, Compliance-Systeme, auch das gehört dazu. Für viele Startups bedeutet das einen kulturellen Wandel. Die Move Fast and Break Things-Mentalität wird's deutlich schwerer haben. Aber seien wir mal ehrlich, das ist nicht nur Bürokratie. Nachhaltige Startups haben bessere Chancen auf Funding. Venture Capital Fonds müssen selbst ESG-Kriterien erfüllen und werden das an euch weitergeben. Wer hier seine Hausaufgaben macht, hat einen klaren Wettbewerbsvorteil. Was ich euch rate, fangt früh an, auch wenn ihr noch nicht verpflichtet seid. Baut ESG-Monitoring in eure Systeme ein, während ihr wächst. Nachträglich ist es viel aufwendiger. Und ja, es gibt mittlerweile gute Tools dafür, teilweise sogar von europäischen Startups entwickelt. Der Markt für ESG-Tech wird übrigens selbst boomen. Von Emissionsberechnungen über Impact Measurement bis zu automatisiertem Reporting. Hier entstehen gerade spannende B2B-Geschäftsmodelle. Wenn ihr in den Bereich aktiv seid, die Nachfrage wird definitiv steigen. Was oft unterschätzt wird, ESG-Reporting kann auch intern wertvoll sein. Ihr bekommt einen besseren Überblick über Risiken und Ineffizienzen. Viele Startups entdecken dabei sogar Einsparpotenziale, besonders beim Energieverbrauch und in der Supply Chain. Ein letzter Punkt noch. Die Berichterstattung muss prüfungssicher sein. Rechnet damit, dass Wirtschaftsprüfer auch eure Nachhaltigkeitsdaten unter die Lupe nehmen werden. Dokumentation und Nachvollziehbarkeit sind daher extrem wichtig. Kommen wir zu einem Thema, das 2520 für massive Veränderungen in der Startup-Szene sorgen wird. Das Arbeitsrecht im digitalen Zeitalter. Und glaubt mir, hier kommt einiges auf uns zu. Remote Work wird endlich vernünftig reguliert. Wurde auch Zeit. Die EU plant einen einheitlichen Rahmen für Homeoffice und hybrides Arbeiten. Das bedeutet für euch als Startups mehr Rechtssicherheit, aber auch neue Pflichten. Ihr müsst dokumentieren, wie ihr die Arbeitszeit im Remote-Setup erfasst, wie ihr psychische Belastungen vermeidet und wie ihr die Work-Life-Balance eurer Teams schützt. Was richtig spannend wird, die Nutzung von KI im HR-Bereich bekommt einen rechtlichen Rahmen. Wenn ihr KI für Bewerbungsprozesse oder Performance-Tracking einsetzt, müsst ihr nachweisen können, dass keine Diskriminierung stattfindet. Die Algorithmen werden quasi auditierbar. Das wird für einige von euch eine echte Herausforderung. Bei internationalen Teams wird's ebenfalls komplexer. Die EU verschärft die Regeln für Scheinselbstständigkeit bei Remote-Workern. Wenn ihr mit Freelancern aus dem Ausland arbeitet, müsst ihr genau prüfen, ob das nicht eigentlich Angestelltenverhältnisse sind. Die Strafen für Verstöße werden saftig. Ein heißes Thema wird das Recht auf Nichterreichbarkeit. Was in Frankreich schon länger gilt, kommt EU-weit. Ihr müsst technisch und organisatorisch sicherstellen, dass eure Mitarbeiter außerhalb der Arbeitszeit wirklich offline sein können. Ja, auch wenn der Product Launch ansteht oder ein wichtiger Kunde aus einer anderen Zeitzone anruft. Die KI-Nutzung am Arbeitsplatz wird ebenfalls strenger reguliert. Wenn ihr KI-Tools einsetzt, müsst ihr eure Mitarbeiter nicht nur informieren, sondern aktiv einbinden. Betriebsräte bekommen hier neue Mitbestimmungsrechte, auch in Startups. Das wird spannend, denn viele von euch haben bisher keine Arbeitnehmervertretung. Was ich auch sehe, die Anforderungen an psychologische Sicherheit und mentale Gesundheit werden deutlich hochgeschraubt. Burnout-Prävention wird nicht mehr nur nice to have sein. Ihr müsst nachweisen, dass ihr aktiv gegensteuert, besonders bei Remote-Teams. Ein weiterer Trend: Das Recht auf Weiterbildung wird gestärkt, gerade im Kontext der KI-Transformation. Ihr müsst euren Mitarbeitern ermöglichen, sich kontinuierlich weiterzubilden. Das kostet Zeit und Geld, ist aber alternativlos. Was bedeutet das alles praktisch? Ihr braucht professionellere HR-Prozesse, auch wenn ihr noch klein seid. Die Zeiten, wo man das nebenbei macht, sind vorbei. Investiert in gute HR-Tech und vor allem in rechtliche Beratung. Die Compliance-Anforderungen werden nicht weniger. Mein Tipp: Seht das nicht nur als Belastung. Wer hier gut aufgestellt ist, wird als Arbeitgeber attraktiver. Die Gen Z achtet stark auf diese Themen. Außerdem, gute Arbeitsstrukturen zahlen sich aus, durch höhere Produktivität und weniger Fluktuation. Ein letzter Punkt noch. Plant diese Anforderungen in eure Finanzierung ein. HR-Compliance wird teurer, aber sie ist nicht verhandelbar. Wer hier spart, riskiert empfindliche Strafen und Reputationsschäden. Lasst uns über einen besonders spannenden Aspekt für 2025 sprechen: Neue Finanzierungsformen für Startups. Hier tut sich wirklich einiges und ich sehe da große Chancen für euch. Der klassische VC-Weg wird nicht mehr der einzig gangbare sein. Durch die neue EU-Verordnung für Crowdfunding-Plattformen öffnen sich völlig neue Möglichkeiten. Die Funding-Limits werden deutlich nach oben gesetzt, auf bis zu 10 Millionen Euro pro Projekt. Das ist eine echte Alternative für Series A-Finanzierungen geworden. Was ich besonders spannend finde: Revenue-Based Financing wird endlich rechtssicher reguliert. Ihr könnt einen Teil eurer zukünftigen Umsätze als Finanzierungsquelle nutzen, ohne gleich Anteile abgeben zu müssen. Die neuen Regelungen schaffen hier endlich klare Verhältnisse, was Investoren und Startups gleichermaßen mehr Sicherheit gibt. Tokenisierung von Unternehmensanteilen wird dank MiCAR zum echten Gamechanger. Ihr könnt eure Equity-Struktur in Smart Contracts abbilden und Mikroinvestments ermöglichen. Das demokratisiert den Zugang zu Startup-Investments und erschließt völlig neue Investorengruppen. Die EU führt auch ein vereinfachtes Prospektregime für Startups ein. Wenn ihr unter 50 Millionen Euro Bewertung liegt, könnt ihr mit deutlich weniger bürokratischem Aufwand Kapital einsammeln. Das spart nicht nur Geld, sondern vor allem Zeit. Und die ist ja bekanntlich auch Geld. Eine weitere interessante Entwicklung: Hybride Finanzierungsinstrumente werden steuerlich besser behandelt. Wandeldarlehen und Safe Agreements bekommen einen klareren rechtlichen Rahmen. Das macht diese Instrumente auch für konservativere Investoren interessant. Was ich auch sehe: Die öffentliche Förderung wird gezielter. Die EU richtet neue Matching-Fonds ein, die private Investments verdoppeln. Wenn ihr einen Business Angel findet, legt die EU das gleiche Geld nochmal drauf, zu den gleichen Konditionen. Das ist ein echter Hebel. Ganz wichtig wird auch das Thema Exit-Optionen. Die EU arbeitet an einem vereinfachten Börsengang speziell für Startups, eine Art europäisches Nasdaq Lite, wenn ihr so wollt. Das schafft neue Perspektiven für den Exit und macht euch unabhängiger von strategischen Käufern. Interessant ist auch die Entwicklung bei den Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen. Die steuerliche Behandlung wird endlich europaweit harmonisiert. Ihr könnt eure Teams einfacher am Unternehmenserfolg beteiligen, ohne dass die Steuern den Vorteil gleich wieder auffressen. Das Ganze wird natürlich auch digitaler. Die EU schafft eine einheitliche Plattform für Startup-Investments. Quasi ein One-Stop-Shop, wo ihr verschiedene Finanzierungsformen kombinieren könnt. Das vereinfacht die Prozesse enorm und senkt die Transaktionskosten. Mein Rat an euch: Schaut euch diese neuen Optionen genau an. Mischt verschiedene Finanzierungsquellen. Das macht euch unabhängiger und gibt euch mehr Verhandlungsmacht. Aber lasst euch dabei unbedingt rechtlich beraten. Gerade bei den neuen Instrumenten steckt der Teufel oft im Detail. Nach dieser intensiven Reise durch die rechtlichen Herausforderungen und Chancen für 2025 möchte ich euch mein Fazit geben. Und glaubt mir, es gibt wirklich viel Positives mitzunehmen. Was mich besonders optimistisch stimmt, ist die zunehmende Rechtssicherheit in vielen Bereichen. Ob KI-Regulierung, MiCA oder die neuen Finanzierungsformen. Wir bekommen endlich klare Spielregeln. Ja, das bedeutet auch neue Pflichten, aber vor allem bedeutet es Planungssicherheit für eure Geschäftsmodelle. Der europäische Weg der regulierten Innovation wird sich als Wettbewerbsvorteil erweisen. Während andere Märkte noch mit Unsicherheit kämpfen, können europäische Startups auf einem klaren rechtlichen Fundament aufbauen. Das wird auch internationale Investoren anziehen, die genau diese Sicherheit suchen. Meine konkrete Empfehlung für euch: Nutzt das Jahr 2024, um euch strategisch auf diese Veränderungen vorzubereiten. Baut Compliance nicht als lästige Pflicht, sondern als echten Wettbewerbsvorteil in eure DNA ein. Die Startups, die das verstanden haben, werden 2025 ganz vorne mitspielen. Seht die kommenden Regulierungen als Chance. Ja, der AI Act stellt hohe Anforderungen, aber er schafft auch Vertrauen bei den Nutzern. MiCA mag komplex sein, aber sie öffnet den Kryptomarkt für institutionelle Investoren. Die neuen Finanzierungsmöglichkeiten erfordern Vorbereitung, bieten aber auch nie dagewesene Flexibilität. Was mir besonders wichtig ist: Bleibt agil in eurer Planung und Umsetzung. Die rechtliche Landschaft wird sich auch 2025 weiterentwickeln und verändern. Wer sich darauf einstellt und Compliance als dynamischen Prozess begreift, wird davon profitieren. Und denkt dran, ihr müsst das nicht alleine stemmen. Holt euch frühzeitig rechtliche Unterstützung. Das spart am Ende Zeit und Geld. Die Zukunft gehört den Startups, die Innovation und Compliance als zwei Seiten derselben Medaille verstehen. 2025 wird das Jahr, in dem sich dieser Ansatz auszahlt. Also, packen wir es an. Ich freue mich, den ein oder anderen auf diesem Weg zu begleiten. Nun sind wir aber schon am Ende dieses Podcasts angekommen. Da gerade eine wirklich anstrengende Phase neuer Mandate ist, kann ich noch nicht sagen, wann ich dazu komme, den nächsten Podcast zu verwirklichen. Wenn jemand aber ein spannendes Thema hat, das er hier einmal hören möchte, dann her damit. Am Ende nimmt die Suche nach Themen, die euch interessieren, auch viel Zeit in Anspruch. Wir hören uns.